Also ich werde heute über zwei verschiedene Artikel sprechen. Auf der einen Seite, also wie Professor Schmarzinger schon angekündigt hat, einen Review-Artikel über Metastatic Colonization by Circulating Tumor Cells, den wir kürzlich in Nature publiziert haben. Und auf der anderen Seite möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auch ganz kurz lenken auf eine Originalarbeit, die wir voriges Jahr auch in Nature publiziert haben über Therapy-Induced Tumor Secretomes, Promote Resistance and Tumor Progression. Und wie Sie wissen, ist es so, dass zelluläre Prozesse sehr genau reguliert sind, aber dass Alterungsprozesse sowie Entzündungen oder Karzinogene dazu führen, dass Mutationen oder epigenetische Veränderungen akkumulieren und dies dann zu Tumoren führt. Und es ist ein sehr, sehr häufiger Prozess. Also ich finde es immer schockierend, wenn ich das sehe. Einen in zwei Männer und eine in drei Frauen werden einen Tumor entwickeln in ihrer Lebenszeit. Es ist allerdings so, dass, wie Sie auch sicher in Ihrer klinischen Praxis das wissen, mehr als 90% der Krebspatienten sterben nicht an dem Primärtumor, sondern an den Komplikationen der Metastasen. Also wenn der Primärtumor Zellen streut zum Gehirn, zur Lunge, zur Leber oder zum Knochen oder zu anderen vitalen Organen. Das macht die Metastasierung ein sehr, sehr wichtiges klinisches Problem. Aber es ist auch eine wirklich faszinierende biologische Fragestellung, weil diese Tumorzellen, die müssen sich an ihre neuen Umgebungen mittels spezialisierten Programmen anpassen. Und das ist natürlich etwas ganz anderes, wenn man einen Primärtumor hat, der sehr langsam wächst und über Jahre hinweg das Microenvironment modulieren kann, während diese Tumorzellen im Gehirn oder in der Lunge auf ein komplett anderes Microenvironment treffen. Und ich möchte Ihnen ganz kurz die experimentellen Modelle vorstellen, die wir verwenden, um Metastasierung zu studieren. Und zwar ist es so, dass wir entweder Tumore verwenden von Patienten als Tumorzelllinien oder als PDX-Modelle oder von genetisch definierten Mausmodellen. Und wie man schon sehr lange weiß, ist es so, dass diese Tumore sehr heterogen sind. Und mittlerweile ist auch bekannt, dass das aufgrund von genetischen Veränderungen ist, die diese verschiedenen Tumorzellen mit unterschiedlichen Kapazitäten ausstatten, die zu unterschiedlichen Metastasierungsverhalten führen. Und was wir machen, um diese Metastasierung zu studieren, ist, wir labeln diesen Tumor mit einem GFP-Luciferase-Konstrukt. Das heißt, diese Tumore leuchten grün, weil sie dieses GFP exprimieren, dieses Green Fluorescent Protein, und auf der anderen Seite exprimieren sie ein Enzym, das Luciferase-Enzym, das Luciferin verstoffwechseln kann und dann Licht ausstrahlt. Und dann initiieren wir diese heterogenen Tumorzellen in Mäuse mittels intracardiac injections und verwenden die Mäuse als einen Zellsorter. Das heißt, dass diese Tumorzellen je nach ihrer Metastasierungskapazität sich ihren Weg suchen, um dann im Endeffekt im Gehirn, in der Lunge oder zum Beispiel im Knochen auszuwachsen. Und mittels dieses Verfahrens ist es uns möglich gewesen, dann im Endeffekt diese Tumorzellen wieder zu reisolieren aus dem Gehirn, der Lunge und dem Knochen. Und das schaut dann im Endeffekt so aus. Mittels Genexpressionsanalysen ist es uns dann möglich, diese transkriptionellen Programme, die diese Tumorzellen benutzen, um die verschiedenen Organe zu kolonisieren, herauszufiltern und diese dann mit klinischen Datensets zu korrelieren. Und hier liste ich nur ein paar der Papers, die aus dem Labor von Joan Mazzaghi, meinem Postdoc-Mentor, entstanden sind. Aber diese Methode wurde bereits in den 70er Jahren von Josh Fidler pioniert. Und in meiner Zeit in Joan Mazzaghi's Lab habe ich auch ein Brain-Metastasierung, also ein Gehirn-Metastasierungsmodell entwickelt, um Hirnmetastasen, die von HER2-positive Breast Cancer sich entwickeln, zu studieren. Und es ist natürlich ein sehr wichtiges klinisches Problem, da wir mittlerweile in der Lage sind, Metastasen zu behandeln von diesen Patienten mit Trastuzumab zum Beispiel, diese aber nun Gehirnmetastasen entwickeln, was ein Phänomen ist, das vorher eigentlich nicht ganz bekannt war. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz über die Kaskade der Metastasierung sprechen, denn diese Tumormodelle oder Metastasierungsmodelle haben uns auch erlaubt, Einblicke zu gewinnen in diese Kaskade der Metastasierung. Und diese Metastasierungskaskade kann man einteilen in zwei verschiedene Phasen. Auf der einen Seite die Präkolonisierungsphase, die sehr genau studiert worden ist, aber in Wirklichkeit nur Minuten zu Stunden dauert. Das heißt, sobald dieser Primärtumor entwickelt ist, können diese Zellen in den Blutstrom wandern. Und dann auf der anderen Seite haben wir diese Kolonisierungsphase, eine Phase, die Tage bis Jahre dauert. Nochmal, um auf diese erste Phase zurückzukommen, also diese Tumorzellen, die wandern in den Blutstrom ein und dort sind sie plötzlich sehr vielen Immunzellen ausgesetzt und auch vielen Scherkräften ausgesetzt. Und diese Tumorzellen haben sehr gefinkelte Methoden entwickelt, um sich davor zu schützen. Und zwar auf der einen Seite wissen wir, dass sie sich mit Thrombozyten schützen, das heißt, da kleben dann ganz viele Thrombozyten auf diesen Zellen und dann werden sie vom Immunsystem nicht erkannt. Und auf der anderen Seite ist es auch bekannt, wenn man das Blut von Tumorzellen, von Patienten mit Krebs isoliert, dann kann man ja auch zirkulierende Tumorzellen finden. Und schon seit langem war bekannt, dass man Einzelzellen findet, aber dass man auch Tumorzellcluster findet. Und es war lange nicht bekannt, ist es vielleicht nur ein Artefakt oder was sieht man da? Und mittels dieser experimentellen Mausmodelle wurde nun gezeigt, dass diese Tumorzellcluster noch eine viel bessere Überlebenschance haben, um im Endeffekt diese neuen Organe zu kolonisieren. Das heißt, sie helfen einander, um zu überleben. Und dann werden diese Tumorzellen in die Organe eingeschwemmt. Also das ist eher ein passiver Prozess. Also das heißt, als erstes kommt es mal in die Lunge und erst dann in andere Organe. In der Lunge finden Sie dann auch ein, oder in anderen Organen finden Sie immer unterschiedliche Bedingungen vor. Auf der einen Seite schon mal die Vaskulatur ist komplett anders. Wie Sie alle wissen, ist es so, dass unser Gehirn mittels der Blood-Brain-Barrier geschützt wird, vor dem Eindringen von Pathogenen zum Beispiel. Also hier müssen die Zellen ein ganz spezialisiertes Programm haben, um diese Blood-Brain-Barrier zu überkommen. Währenddessen in der Leber zum Beispiel oder im Knochen ist diese Vaskulatur viel poröser, weil dort muss ja auch ein Austausch stattfinden zwischen verschiedenen Zellen. Das heißt, dort können die Tumorzellen wirklich gleich auswandern. Wenn wir uns jetzt nochmal genauer diesen Prozess der Kolonisierung anschauen, dann sehen wir, dass wenn diese Zellen in der Lage sind, in diese Organe auszuwandern, dann sterben erstmal unglaublich viele. Das heißt, diesen Prozess des Auswanderns überleben die meisten Tumorzellen überhaupt nicht. Aber einige wenige haben dann bereits Programme, die sie exprimieren, die ihnen erlauben, dann zu überleben und auch diesen Immune Resistance Phänotyp zu haben. Und dann ist es so, dass Zellen sich verschiedene Nischen suchen. Und diese Nischen möchte ich ganz kurz erklären. Auf der einen Seite werden Sie vielleicht schon gehört haben von dieser prämetastatischen Nische, bei dem es so ist, dass eben der Primärtumor vielleicht bereits systemische Signale aussenden kann, um ein Organ vorzubereiten für das Einwandern der Tumorzellen. Jetzt in den letzten Monaten gab es auch einige Artikel, die gezeigt haben, dass Exosomen dafür verantwortlich sein können. Das heißt, der Primärtumor, der sekretiert kleine Cargos, also Vesikel, in denen sich bereits Moleküle befinden, die den Tumorzellen das Auswachsen erlauben. Dann ist es so, dass es noch eine Ad-Hoc-Nische gibt, die wir kurz hier beschreiben, bei dem es so sein kann, dass diese Tumorzellen stromale Zellen dann dazu bewegen können, Wachstumsfaktoren oder extrazelluläre Matrixkomponenten auszuschütten, die ihnen auch beim Überleben helfen, oder diese eben selbst sekretieren, also ihre eigene Nische bilden. Dann ist es noch so, dass es eine perivaskuläre Nische gibt. Wenn Sie sich einmal ein Gehirn angeschaut haben, bei dem ein Patient Hirnmetastasen entwickelt hat, dann werden Sie vielleicht festgestellt haben, dass die Tumorzellen sich oft ganz in der Nähe von dieser Vaskulatur befindet und oft diese Tumorzellen wirklich rund um diese Vaskulatur herum wachsen. Und das ist aus dem Grund, weil diese Tumorzellen in dieser Nähe der Vaskulatur eben ganz besonders viele Wachstumsfaktoren finden. Und auf der anderen Seite ist es so, dass diese Tumorzellen auch in die native Stammzellnische einwandern können. Das ist zum Beispiel bei Knochenmetastasen der Fall, dass Tumorzellen sich einfach diese Hämatopoietic-Stammzellnische suchen, um dort überleben zu können. Und dies ist dann gefolgt von einer Periode der Tumor Latency, bei dem es so ist, dass Tumorzellen nicht gleich auswachsen. Das ist natürlich bei verschiedenen Tumoren eine unterschiedliche Periode. Es kann sehr kurz sein, zum Beispiel beim Lungenkarzinom kann das nur wenige Monate betragen, währenddessen beim Brustkarzinom kann es so sein, dass es sehr, sehr viele Jahre eine Tumor-Latency gibt. Und da gibt es auch zwei verschiedene Arten von Tumor-Latency. Die zelluläre Tumor-Dormancy, bei der es so ist, dass eine Tumorzelle einfach da sitzt und da passiert nicht viel. Also die wächst nicht, sondern die ist einfach nur dormant. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch diese Population Dormancy, bei der wir eine Mikrometastase haben und einige Tumorzellen wachsen und einige Tumorzellen dann aber auch wieder sterben. Das heißt, das Nettowachstum ist null, aber die Zellen haben eben die Möglichkeit, sich an dieses neue Environment zu adaptieren durch diesen Wachstumsprozess. Und dann am Ende steht dann die Micrometastasis, bei der sich einige dieser Tumorzellen in dieser Latency Period dann ihre Wachstumsprogramme wieder reaktivieren und dann auswachsen und das Organ quasi zerstören und übernehmen. Und von dort werden dann wieder Tumorzellen in die Zirkulation abgegeben und das führt dann zum weiteren Metastasen. Das heißt, wenn Sie und auch die Patienten realisieren, dass ein Primärtumor vorhanden ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Vorgänge bereits passiert sind. Das heißt, oft sind Tumorzellen bereits in einem latent oder dormant Zustand in anderen Organen vorhanden. Das heißt, es wäre sehr, sehr wichtig herauszufinden, was passiert hier, wie können diese Tumorzellen überleben, können wir eine adjuvante Therapie entwickeln, die wirklich diese Tumorzellen effektiv killt. Und momentan sind Therapien, die auf Wachstum und proliferierende Zellen gehen, natürlich ineffektiv, weil diese Zellen ja nicht wachsen oder nur sehr langsam wachsen. Meine Arbeitsgruppe, die zugegebenermaßen noch sehr jung ist, wir sind jetzt seit 5 Monaten am IMP, aber wir sind daran interessiert an diesem letzten Stadium bei der Therapie von Krebspatienten. Und zwar ist es ja so, dass wenn heutzutage ein Patient mit Metastasen an die Klinik kommt, dann wird meistens eine Therapie verschrieben. Wenn der Patient Glück hat, dann führt es zu einer Tumorregression. Allerdings ist es leider auch so, dass sehr, sehr häufig diese Tumore dann auch wieder Resistenzen entwickeln und das dann wieder zum Auswachsen dieser Metastasen führen. Also wir sind daran interessiert, herauszufinden, wieso sind unsere Therapien so ineffektiv, wie können wir neue Therapien entwickeln, die effektiver sind, was sind die Resistenzmechanismen, die diese Zellen entwickeln können und wie kann man diese Krebszellen effektiv in Schach halten. Und da möchte ich ganz kurz über meine Arbeit noch sprechen am Sloan Kettering, wo wir uns mit diesem Thema bereits auseinandergesetzt haben. Und da möchte ich kurz das Melanom heranziehen als Beispiel, nämlich zielgerichtete Therapien. Beim Melanom ist sozusagen das Posterchild für diese zielgerichteten Therapien. Und es hat alles begonnen mit der Entdeckung, dass in ungefähr 50% der Melanome wir eine BRAF-Mutation finden. Diese Mutation ist im Endeffekt dafür verantwortlich, den MAP-Kinase-Pathway oder Signalweg zu aktivieren. Und wenige Jahre später kam es dann zur Entwicklung eines Medikaments namens Vemurafenib. Und dieses Vemurafenib oder PLX4032 bindet dann in der ATB-Bindestelle von diesem mutierten BRAF und blockt dann diesen Signalweg. Und hier sehen Sie eine Waterfall-Plot, wo wir hier auf der Y-Achse Regression des Tumors sehen und hier auf der X-Achse die einzelnen Patienten. Das heißt, Sie sehen unmittelbar, dass die meisten Patienten wirklich responden auf diese Therapie, aber dass auch wirklich nur ein paar wenige dieser Patienten volle Response zeigen. Und hier möchte ich einen Patienten besonders hervorheben, den Sie bestimmt schon mal gesehen haben. Ein junger Mann, der sehr, sehr viele subkutane Metastasen hatte und wirklich einen tollen Behandlungserfolg gehabt hat. Nach 2 Monaten waren die Tumore wirklich wie weggeblasen. Allerdings hat ihn ein Schicksal ereilt, das wir bei den meisten Patienten sehen, nämlich dass unglaublich, dass diese gesamten Tumore nach weiteren 3 Monaten wieder zurückgekommen sind und eben er kurz danach verstorben ist. Und was ist da dieses Problem dabei? Das Problem ist, dass wir zu heterogene Tumore haben. Das heißt, wenn Sie sich erinnern können, vorher habe ich gezeigt, dass diese heterogenen Tumore unterschiedliche Metastasierungskapazität haben. Diese Tumore haben auch unterschiedliche Driver, auf die sie angewiesen sind. Das heißt, nicht nur diese BRAF-Mutation. Und wir haben das jetzt untersucht, was passiert nun in diesen heterogenen Tumoren, wenn wir diesen Patienten eine Therapie geben. Und wie reagieren diese resistenten Tumorzellen, wenn dieser Tumor auseinanderfällt? Wie verändert sich dieses Tumor-Microenvironment während der Therapie? Und könnte dieses veränderte Tumor-Microenvironment vielleicht sogar dazu beitragen, dass wir diesen starken Phänotyp haben? Und da werde ich jetzt wirklich nicht in die Tiefe gehen, weil wir haben nicht so viel Zeit. Aber hier möchte ich Ihnen nur kurz zeigen, dass wir Modellsysteme entwickelt haben, um diese Fragestellung zu beantworten. Wir haben sensitive Zellen mit RAF-Inhibitoren getreated in vitro und haben diese Zellen dann mit einer GFP-Luciferase gelabelt. Und Sie können sehen, dass diese Zellen komplett resistent sind und auch der Signalweg stark aktiviert ist, sogar mit hohen Dosen von RAF-Inhibitoren. Und wir haben dann diese Tumorheterogenität in unseren Mausmodellen versucht zu mimiken. Und Sie sehen hier, dass bereits nach kurzen Dosen, also nach nur 2 bis 5 Tagen unter Therapie, diese resistenten Zellen plötzlich einen unglaublichen Wachstumsschub bekommen haben. Und zwar nur in diesen Tumoren, wo auch sensitive Tumorzellen drinnen waren. Und diese Zellen haben plötzlich unglaubliche Metastasierungskapazität gezeigt. Viele Experimente später wollten wir uns auch mal ein Phänomen anschauen, das ich Ihnen noch kurz vorstellen möchte. Das nennt sich Tumor Self-Seeding und es wurde von Joan und Myung Kim in 2009 gezeigt, ein Phänomen, dass Tumorzellen in die Zirkulation gehen können und dann andere Metastasen besiedeln könnten unter Umständen. In diesem Kontext der Therapieresistenz spielt es natürlich eine relevante Rolle, vor allem wenn wir uns diesen Patienten anschauen, dass vielleicht einige dieser Läsionen bereits resistente Tumorzellen beinhalten, andere aber eigentlich nur sensitive Tumorzellen und diese resistenten Tumorzellen, die sie dann besiedeln könnten während der Therapie. Und wir haben das gemimikt und haben gesehen, dass das wirklich der Fall war. Und nicht nur, dass dies der Fall war, sondern dass diese Self-Seeding-Kapazität unglaublich erhöht war. Von 10% vor der Therapie auf mehr als 90% während der Therapie. Das heißt, diese Tumore, die auseinanderfallen, weil sie behandelt werden, geben den resistenten Tumorzellen einen unglaublichen Wachstumsschub auf der einen Seite und auf der anderen Seite sie sind wie ein Staubsauger und ziehen diese resistenten Zellen aus dem Blutstrom an und bieten dann ein sehr, sehr potentes Wachstumsbett. Das möchte ich jetzt hier kurz zusammenfassen. Das heißt, Patienten, die Metastasen haben, haben häufig bereits resistente Tumorzellen in ihrem Tumor. Mittels Therapie ist es so, dass diese Tumorzellen ein sogenanntes Therapy-Induced Secretome, wie wir es nennen, ausschütten. Dies besteht aus verschiedenen Faktoren, die wir in diesem Paper auch beschreiben, wie zum Beispiel Zytokinen, extrazellulären Matrixkomponenten, Metabolites und auch Nukleinsäuren. Das führt dann zu einem sehr, sehr reaktiven Microenvironment, zu einer Wachstumsanschub von den resistenten Zellen und zu einer Mobilisierung von diesen resistenten Zellen, was dann zu dieser Tumorrepopulation führt, was man auch in der Klinik sehr häufig sieht. Das ist natürlich ein Modell und wir haben es in diesem Mausmodell gezeigt. Es ist mittlerweile, sind auch noch einige andere Papers erschienen, die zeigen konnten, dass das auch der Fall mit anderen Therapien ist, beziehungsweise auch mit Chemotherapie, und dass es nicht nur mutierte, resistente Zellen sein können, aber auch, for example, Cancer Stem Cells, also Krebsstammzellen, betreffen kann. Ja, hier komme ich nun zum Ende und möchte meinem Mentor Joan Mazzaghi danken und dann auch natürlich dem gesamten Labor. Und dann freue ich mich schon auf die weiteren Projekte mit meinem Team am IMP mit der Unterstützung von Boehringer Ingelheim. Und dann möchte ich mich auch ganz herzlich bei Ihnen für die Einladung und die Aufmerksamkeit bedanken.